Die Frau, die wütend ist, eigentlich wütend, aber statt mit der Faust auf den Tisch zu hauen oder laut zu werden, zeigt sie Tränen. Das wäre sozusagen ein sekundäres Gefühl von Traurigkeit oder Verletzlichkeit, Frust, wobei die eigentliche Wut weder zum Ausdruck kommt, noch teilweise überhaupt bewusst wahrgenommen und empfunden wird. Nur, dass die Gefühle, die mit einer Trennung verbunden sind, die sind häufig so schwer auszuhalten, dass eben rationale Überlegungen anstelle dieser Gefühle gestellt werden, die einem den Freifahrtschein geben, paradoxerweise in seinem Unglück verharren zu dürfen. Ein Point of No Return, an dem Hopfen und Malz verloren ist sozusagen. Und der ist in etwa ein Jahr vor Beziehungsende. Und von da an dauert es im Schnitt immer noch ein Jahr, bis tatsächlich die Trennung vollzogen wird.
Soll ich gehen oder soll ich bleiben? Es gibt wohl kaum eine schwierigere Entscheidung in einer Beziehung als diese. Manche Menschen trennen sich sehr schnell, andere bleiben jahrelang in einer Beziehung, die ihnen schon lange nicht mehr gut tut. Nicht, weil sie keine Lösung sehen, sondern weil gehen unglaublich schwer ist. Doch woran erkennen wir eigentlich, ob wir gerade nur eine schwierige Phase erleben oder ob es wirklich Zeit ist zu gehen? Antworten darauf hat Dr. Carlotta Welding. Sie ist Emotionscoachin und Paartherapeutin. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Mit Carlotta habe ich darüber gesprochen, warum Menschen häufig in unglücklichen Beziehungen bleiben, woran Beziehungen scheitern und wie wir erkennen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann es besser ist zu gehen. Besonders spannend fand ich unsere Diskussion über sogenannte primäre und sekundäre Gefühle. Denn viele Konflikte entstehen gar nicht, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern weil wir oft nicht das Gefühl zeigen, das wir eigentlich empfinden. Du erfährst in diesem Gespräch, welche ersten Schritte helfen können, eine unglückliche Beziehung zu verlassen, wie Verbundenheit über viele Jahre erhalten bleiben kann und warum eine einfache Warum-Technik Konflikte entschärfen kann. Es ist ein Gespräch über Beziehungen, über Gefühle und die Frage, wann es besser ist zu gehen. Hier kommt Dr. Carlotta Welding.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Sag mal, wie geht's dir eigentlich damit? Weil ich bekomme ja momentan mit, dass schon in der Gesellschaft so eine Art Vereinsamung stattfindet. Und ich bin auch in der Dating-Bubble da so ein bisschen unterwegs und merke, dass auch ganz viele Menschen ja Schwierigkeiten haben, so eine Beziehung überhaupt einzugehen, weil es könnte immer ein besserer noch vorbeikommen. Oder viele fangen eine Beziehung an, aber merken dann irgendwie, der Fuß gefällt mir nicht oder das Haar gefällt mir nicht und trennen sich dann direkt. Wie nimmst du das als Paartherapeutin wahr? Also dieser Stellenwert unserer klassischen romantischen Beziehung. Welchen Stellenwert hat so eine klassische romantische Beziehung noch heutzutage?
Ich bin ein großer Fan von der klassischen romantischen Beziehung. Also aus einem psychologischen Blickwinkel heraus halte ich das für ein ganz wichtiges Konstrukt oder einen ganz wichtigen Ort auch für persönliche Entwicklung und Wachstum, auch ja Überwindung von vielleicht eingeprägten negativen Erfahrungen. Und ich glaube, dass dieses Bedürfnis so tief eingeschrieben ist in den Menschen, dass das auch heute immer noch in unserer Zeit ein ganz verbreitetes, ganz tiefes, intensives Bedürfnis ist von Menschen.
Aber merkst du so eine Entwicklung, dass sich da so ein bisschen was verändert? Oder ist das nur so aus meiner Sicht, aus meiner Brille?
Ich verstehe absolut, wovon du sprichst. Ich weiß, was du meinst. Dieses, ja, ob du das ist ja auch schon einige Jahre alt, jetzt dieses generationsbeziehungsunfähig, Bindungsängste, all diese Buzzwords, die so da mitschwingen. Da ist mit Sicherheit was dran. Das ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen unserer Zeit, was natürlich durch solche Techniken wie Online-Dating vielleicht nochmal befördert wird. Und in irgendeiner Weise steht eben auf der einen Seite die du beobachtet hast, diese Tendenz des Menschen oder einiger Menschen, sich nicht binden zu können oder Kleinigkeiten wie den Fuß oder die Haare oder was auch immer nicht passt, zu nehmen als Grund, sich von dem Menschen abzuwenden und nach einem Besseren zu suchen. Das steht natürlich in einem totalen Konflikt zu dem, was was ich beschreibe, ja, das ist mir auch bewusst. Ich halte aber trotzdem nicht das eine für falsch und das andere für richtig, sondern ich glaube, dass beide Phänomene parallel zu beobachten sind heute.
Wir wollen ja heute über Trennungen sprechen, aber vorher die Frage, was macht denn für dich oder auch für die Wissenschaft so eine erfüllte Beziehung überhaupt aus? Also was macht so eine Beziehung zu einer zufriedenen Beziehung, zu so einer erfüllenden Beziehung?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das fragen viele Betroffene sich ja auch, ist mein Leid wirklich ernst zu nehmen? Ja, bin ich wirklich unglücklich genug? Ja, was braucht eine zufriedene, glückliche Beziehung? Ich halte eigentlich das Modell am tauglichsten dieser vier Pfeiler, die ich auch im Buch beschreibe. Das geht auch auf andere Forschungen zurück, wo es auch teilweise nur drei Pfeiler sind. Aber da geht es darum, dass wir vier große Stützen brauchen in einer Beziehung, wie ein Tisch vier Beine braucht zum Stehen. Also es ist auch nicht akzeptabel, wenn ein Pfeiler dieser vier kippelig ist, sondern es müssen alle wirklich da sein. Keine Luxusveranstaltung, sondern die müssen dort sein. Und da geht es um Leidenschaft auf der einen Seite, dann Vertrauen, Sympathie und Commitment. Das sind die vier großen Aspekte. Und ich glaube, es hilft, wenn man sich das erstmal fragt. Ist das da? Und wenn das da ist, ist schon mal sehr, sehr gut. Dann können einen immer noch Kleinigkeiten stören. Aber die sind deutlich leichter in den Griff zu bekommen, als wenn an einem dieser vier Pfeiler etwas fehlt oder wackelt.
Nicht alle Beziehungen schaffen das ja dann, über den gesamten Zeitraum aufrecht zu erhalten. Was sagt die Wissenschaft, was sagt die Forschung, was sind so die häufigsten Trennungsgründe, warum es dann eben dazu kommt, dass Menschen wieder auseinandergehen?
Trennungsgründe sind ganz gut erforscht, weil das Praktische daran ist ja, wenn eine Beziehung getrennt ist, also geendet hat, dann kann man natürlich die Betroffenen total einfach vergleichsweise befragen, was war der Grund für die Trennung. Ob das dann wirklich zu dem Prozess, der stattgefunden hat, 1:1 passt oder ob man da eher abfragt, was ist im Nachhinein meine Geschichte zu dem, was passiert ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber sagen wir mal, retrospektiv betrachtet sind die Gründe für eine Trennung Untreue, Auseinanderleben, fehlendes Vertrauen, auch teilweise sowas wie Exzesse in Richtung Gewalt oder Drogen, was ja auch dann wieder das Vertrauen in Mitleidenschaft zieht, Geld auch häufig, der Alltag, Stress, sich auseinanderentwickelt haben.
Jetzt gibt es aber ja Menschen, die nehmen sowas auch wahr, dass der Partner, die Partnerin fremdgegangen sind oder erleben leider gewaltsame Erlebnisse vom Partner, von der Partnerin. Und wenn man die objektiv wahrscheinlich auch fragen würde, würden die auch sagen, oder von außen, ja, das ist eine unglückliche Beziehung. Und trotzdem bleiben die ja in dieser Beziehung. Warum bleiben Menschen in einer unglücklichen Beziehung?
Das ist genau das Kernthema eigentlich, mit dem ich mich jetzt über Jahre hinweg beschäftigt habe, weil ich das eben auch so beobachtet habe, dass Personen ganz explizit berichten, dass ihre Beziehung unglücklich ist und dass die Trennung der einzige Ausweg ist und für sie auch die einzige Möglichkeit, zu Glück zu gelangen, und sie aber trotzdem nicht gehen und nicht eine Woche lang es nicht schaffen zu gehen, das versteht sich hoffentlich von selbst, sondern über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum nicht gehen können. Und dazu gibt es einige Theorien. Da gibt es zum Beispiel diesen Investment-Ansatz, das heißt, Menschen vergleichen den möglichen Benefit, den eine Trennung hat, mit dem, was sie aber schon investiert haben in die Beziehung. Und zu investieren, zu diesen Investitionen gehört nicht nur Zeit oder vielleicht auch Geld, wenn man irgendwie vielleicht gemeinsamen Besitz angehäuft hat, sondern eben auch emotionale Investitionen. Also habe ich mich geöffnet, identifiziere ich mich vielleicht auch mit der anderen Person. Das heißt, da kommen quasi Rechnungen ins Laufen, die unter Umständen die Person dazu bewegen, zu bleiben, weil eben bereits so viel reingesteckt worden ist in die Beziehung, dass es jetzt fatal wäre, unsinnig, unwirtschaftlich in gewisser Weise zu gehen.
Das ist dann so eine reine kognitive Entscheidung wahrscheinlich, oder? Man überlegt sich und sagt, okay, Ich habe jetzt 10 Jahre, 20 Jahre lebe ich schon in dieser Beziehung. Wir haben ein gemeinsames Haus. Wir haben die gemeinsamen Freunde. Die Familien verstehen sich alle super. Mhm. Und wenn ich jetzt hier aber ausbrechen würde, das würde ja alles auf den Kopf stellen. Und ich habe doch so viel rein investiert. Mhm. Deswegen bleibe ich dabei. Das ist eine rein kognitive wahrscheinlich, oder? Entscheidung dann.
Richtig, das sind kognitive Überlegungen. Da kommt natürlich dann auch noch der Aspekt Alternativen hinzu. Also habe ich aktuell eine Alternative, mit der ich mir ein besseres Leben vorstellen könnte? Oder was auch häufig kommt, naja, mit jeder anderen Person würde ich ja nach XY Jahren an demselben Punkt stehen. Eine Beziehung nach XY Jahren ist eben so schlecht, unerfüllt und so weiter. Das sind kognitive Überlegungen, die meiner Meinung nach einen ganz wichtigen Zweck erfüllen, nämlich die Betroffenen davor bewahren, auf die Gefühle zu schauen, die eigentlich sie vom Gehen abhalten. Es ist teilweise leichter für den Betroffenen, sich auf einer kognitiven Ebene zu sagen, es ist sinnvoll, dass du in deinem Leid verharrst. Das ist leichter auszuhalten, als dem ins Auge zu blicken, was einen wirklich hier bleiben lässt.
Ist das so deine Erfahrung durch die Sitzungen, weil du sprichst ja genau mit diesen Menschen, die das ja erleben, dass die auch in diesen Beziehungen bleiben, weil diesen Zugang zu ihren eigentlichen Gefühlen gar nicht haben, also gar nicht so richtig mitbekommen, wie fühle ich mich eigentlich hier tagtäglich? Also dieser Zugang fehlt. Dass das eben der Grund ist, warum sie dann nicht diese Entscheidung treffen können, weil das für sie sich gar nicht so anfühlt. Für Außenstehende schon, aber für sie in dieser Situation gar nicht.
Also das Leid, das wird schon wahrgenommen von den Betroffenen. Nur dass die Gefühle, die mit einer Trennung verbunden sind, die sind häufig so schwer auszuhalten, dass eben rationale Überlegungen anstelle dieser Gefühle gestellt werden, die einem den Freifahrtschein geben, paradoxerweise in seinem Unglück verharren zu dürfen. Das ist natürlich ein wahnsinniges Gefangensein in seinem eigenen Leid. Also ich habe beispielsweise eine Klientin, deren Geschichte ich auch in dem Buch etwas ausführlicher beschreibe, die die Trennung geschafft hat am Ende, die sich ganz, ganz lange Zeit sehr schwer damit getan hat, zuzulassen, zu sehen, dass sie mit dem falschen Mann, einem Mann, den sie unsympathisch fand über die Jahre hinweg, mit diesem Mann 2 Kinder bekommen hat, diesen Mann geheiratet hat, sich auch lange Zeit mit diesem Mann identifiziert hat und verbunden gefühlt hat. Und das zu spüren und das wirklich zuzulassen und zu sagen, so, ich habe meinen Kindern einen Vater gegeben, wenn man das so formulieren kann, den ich verabscheue. Und in meinen Kindern sind auch Teile dieses Menschen vertreten, mit denen ich zurechtkommen muss. Hm. Wenn man das vergleicht zu den Überlegungen, die wir jetzt gerade gestreift haben, ich bin in einer Beziehung, die ist nicht erfüllt, aber ich habe jetzt auch schon viel reingesteckt, oder vielleicht wäre eine Beziehung mit einer anderen Person nach 10 Jahren eben ähnlich unerfüllt und sowas, dann sieht man, dass das eine doch leichter zu ertragen ist als das andere.
Wir haben jetzt über die Gefühle gesprochen, da fand ich super spannend in deinem Buch, denn du hast von der emotionsfokussierten Therapie dort geschrieben und die unterscheidet ja unterschiedliche Emotionen und Gefühle, und für viele Menschen, die haben in einer Situation ist eigentlich angebracht, eine gewisse Emotion. Also wenn du jetzt etwas machst, was mich wütend macht, dann könnte ich ja mit Wut, mit Frustration reagieren. Aber viele Menschen reagieren dann mit einer Emotion, die gar nicht in diese Situation passt. Können wir da mal kurz reingehen? Du sprichst von, oder die Forschung spricht von primär adaptiven Emotionen, von primär maladaptive Emotionen und sekundären Emotionen. Mal da kurz reinzugehen, weil ich glaube, das ist, was ganz viele Menschen auch im Alltag für sich selbst, glaube ich, widerspiegeln. Ah ja, das könnte auch auf mich zutreffen.
Das sehe ich ganz genauso, dass das ein Wissen ist, das einfach aus der Forschung kommt, aus der Theorie kommt, was tatsächlich einem in der Praxis enorm weiterhelfen kann. In Auseinandersetzungen, im Privatleben, im Berufsleben, überall, weil das Mechanismen sind, die wirklich häufig zu beobachten sind. Ja, In der Forschung oder jetzt spezifisch in der emotionsfokussierten Therapieforschung, die auch Coaching-Ansätze und auch Paartherapie-Ansätze vertritt, da geht man davon aus, dass es primär adaptive Gefühle gibt. Das heißt also primär im Sinne von unverstellt, direkt und adaptiv im Sinne von angemessen. Also bringt mich weiter. Kennen wir alle das Wort, aber ne, wenn man es jetzt so genauer sich überlegt, was bedeutet das, heißt das, ich komme damit weiter. Es passt zu der aktuellen Situation und ich habe dann auch einen Vorteil davon.
Jemand behandelt mich ungerecht und da entsteht dann eben eine Wut, Frustration, richtig, da entsteht richtig Energie, dagegen vorzugehen. Das wäre jetzt in dem Sinne angemessen
wahrscheinlich. Genau, ja, genau, genau. Das heißt, ich bei primär adaptiv bringe ich immer das Beispiel, ich laufe in der Fußgängerzone entlang, jemand versucht mir meine Handtasche zu entwenden und ich werde laut, vielleicht mache ich eine große Bewegung, jage dem Dieb oder dem Versuchten, der den Diebstahl versucht, Angst ein. Vielleicht wecke ich Aufmerksamkeit der anderen Passanten und verhindere damit den Diebstahl. Mhm. So, das heißt, das, was in mir aufkommt, die Wut, ja, oder vielleicht auch ein Gefühl von Bedrohtsein, ist sehr primär. Das ist nichts, was sich da irgendwie noch drüber gelagert hat. Ist sehr unverstellt und sehr adaptiv. Ja, ich habe den Diebstahl verhindert. Im Vergleich dazu oder im Kontrast dazu sind primär maladaptive Gefühle oder Emotionen, in dem Fall können wir das auch synonym behandeln, solche, die nicht zu der aktuellen Situation passen. Deshalb das maladaptiv. Das heißt, das sind Gefühle, die aus der Vergangenheit resultieren, meistens. Also wenn wir zum Beispiel in den Bereich gehen, Traumatisierung, da finden wir solche Phänomene. Das Beispiel dazu, was ich meistens anbringe, ist jemand, der körperliche Grenzüberschreitungen erlebt hat in der Kindheit oder in der Vergangenheit, ist traurig und möchte von und ein Gegenüber möchte ihn trösten und ihn zu diesem Trösten in den Arm nehmen beispielsweise. Und in der Person löst diese Annäherung, diese körperliche Annäherung, aber Ablehnung oder vielleicht auch Ekel oder vielleicht auch sich bedroht fühlen aus, was aber zu der aktuellen Situation, wo mein Gegenüber mich einfach gerade nur tröstend in den Arm nehmen will, nicht passt, sondern eben aus meiner Erfahrung aus der Vergangenheit resultiert. Das heißt, es ist zwar primär, es ist ein direktes, unverstelltes Gefühl, aber es passt nicht zu der aktuellen Situation. Ich lehne also die Person ab, die mich gerade versucht zu trösten und mich dazu in den Arm nehmen will, was mir absolut nicht weiterhilft, weil ich entsprechend weniger gut vielleicht getröstet werden kann. Das sind primär maladaptive Gefühle.
Und dann haben wir noch die sekundären Emotionen quasi.
Richtig, richtig, genau. Die sekundären, das ist aus meiner Erfahrung heraus, gerade aus einem paartherapeutischen Kontext, das wahrscheinlich zentralste Phänomen, weil das ganz häufig auch in so Konfliktdynamiken zwischen zwei Personen zu beobachten ist. Sekundäre Gefühle sind solche, die sich über primäre drüberlegen, wenn man das so schichtweise sich vorstellen kann. Das heißt, ich habe da irgendwo ein primäres Gefühl, ob jetzt adaptiv oder maladaptiv ist erstmal egal. Gibt beide Konstellationen. Ich habe ein primäres Gefühl, was mir aber vielleicht gar nicht bewusst ist. Also zu dem ich selber gar keinen Zugang habe. Ich weiß gar nicht, dass ich das fühle. Stattdessen fühle ich ein sekundäres, also eine ganz einfache Veranschaulichung ist, wenn wir dieses klassische Geschlechterverhältnis nehmen, die Frau, die wütend ist, eigentlich wütend, also primäres Gefühl ist Wut, aber statt mit der Faust auf den Tisch zu hauen oder laut zu werden oder zu gestikulieren oder Schimpfwörter zu verwenden, zeigt sie Tränen. So, das wäre sozusagen ein sekundäres Gefühl von Traurigkeit oder Verletzung, Verletzlichkeit, Frust, sowas in der Richtung. Wobei die eigentliche Wut, die darunter schlummert, weder zum Ausdruck kommt, noch teilweise überhaupt bewusst wahrgenommen und empfunden wird. Und das ist wahnsinnig kontraproduktiv für Entwicklung jeder Natur, weil wenn ich meinem Gegenüber mit Tränen signalisiere, dass ich traurig bin, dann reagiert mein Gegenüber natürlich auf mich, als wäre ich traurig. Mhm. Verhält sich dementsprechend, wie auch immer das ist. Und letztlich kann ich nur unzufrieden aus dieser Interaktion rausgehen, weil das, was ich eigentlich gefühlt habe, nicht reguliert werden konnte, weder von meinem Gegenüber noch von mir selbst. Es findet also kein Fortschritt statt.
Okay, das heißt, wir beziehen das jetzt mal auf Beziehungen. Das heißt, nehmen wir jetzt mal typisch Frau-Mann. Der Mann macht irgendetwas, was dazu führt, dass die Frau darüber wütend ist, weil das nicht ihren Werten entspricht oder nicht ihren Vorstellungen einer Beziehung. Aber anstatt dem Mann nicht jetzt anzuschreien, aber zu sagen, hey, das finde ich nicht gut und das macht mich wütend, zieht sie sich eher zurück, weint, ist traurig. Und dadurch reagiert jetzt der Mann sozusagen auf eine Emotion, die ja eigentlich gar nicht in ihr ist und denkt, warum ist jetzt meine Partnerin traurig? Was soll ich jetzt machen? Was hat das jetzt für Folgen? Ist das dann so ein gefährliches Wechselspiel, weil jetzt der Mann quasi auf etwas reagiert, aber die Frau denkt sich dann, nee, das brauche ich gar nicht und reagiert dann wieder frustriert und dadurch denkt sich dann der Mann, ja, was soll ich denn sonst noch machen? Also das ist so ein gefährliche Teufel, also negative Spirale dann, oder?
Absolut. Ganz genau so ist es. In dem Beispiel könnte man sich ja vorstellen, der Mann sieht Ausdrücke, also auf der Verhaltensebene von Traurigkeit bei seiner Frau, reagiert darauf entsprechend. Zum Beispiel versucht er vielleicht Trost zu spenden, sie in den Arm zu nehmen. Das ist aber natürlich absolut nicht das, was eine Frau, die eigentlich wütend ist, gerade gut vertragen kann. Sie weiß aber auch nicht, warum. Ne? Das heißt, das genau so, wie du beschreibst, ist es. Das ist einfach ein Zyklus, der sich ins Negative immer weiter zuspitzt. Und die beiden Beteiligten entfernen sich immer weiter voneinander. Das Tolle ist ja, wenn ich ein primäres Gefühl habe und in der Lage bin, das wahrzunehmen, zu empfinden und meinem Gegenüber zu zeigen, dass das sofort Nähe hervorbringt. Nicht unbedingt angenehme Nähe. Nicht unbedingt Sonnenschein und Vogelgezwitscher, aber näher in irgendeiner Form. Ja, das heißt, ich spüre, okay, da bist du also. Ja, da fängst du an, da hörst du auf. Ich für mich merke das auch, mein Gegenüber merkt das. Und das ist quasi ein weiteres kleines Mosaiksteinchen im Kennenlernen letztlich. Ja.
Woran liegt denn, dass Menschen dieses primäre Gefühl nicht wahrnehmen können oder auch dann in dem Sinne nicht ausdrücken können? Woran kann es liegen, dass sie da eher dieses sekundäre Gefühl, Emotion hochkommt und eben nicht dieses primäre?
Ja, das hat ganz viel mit der Prägung, mit der Geschichte zu tun, mit dem emotionalen Lernen, das ich in der Kindheit erfahren habe.
So automatisierte Mechanismen sind es dann auch teilweise schon.
Ja, also wenn beispielsweise jemand beigebracht bekommen hat, vorgelebt bekommen hat, dass man nicht wütend zu sein hat. Oder dass, wenn Zeichen von Wut aufkommen, sofort negative Konsequenzen drohen, dann wird es der Person schwerfallen, im Erwachsenenalter Impulsen von Wut nachzugehen, die zuzulassen, sondern er wird eventuell die in einer anderen Form irgendwie umleiten, ja, und vielleicht deckeln oder überlagern mit einer sekundären Emotion, ja.
Und kann das auch so eine Schutzstrategie sein, diesen Kernschmerz nicht zu fühlen, zu wollen, sondern eher ja so eine sekundäre Emotion, stelle ich mir vor, könnte dann einfacher sein für die Person, anstatt in diesen Schmerz, den sie da eigentlich spürt, reinzugehen. Ist das also so eine, statt den Kernschmerz zu spüren, bleibe ich lieber in einer unglücklichen Beziehung und bleib lieber dann traurig, anstatt in diese Wut zu gehen?
Ja, sozusagen, genau. Also den Mechanismus, den du jetzt gerade angesprochen hast, der Kernschmerz, ist ein anderes Wort für ein primär maladaptives Gefühl. Mhm. Also mein ganz tief eingeschriebenes negatives Schemata oder Schema in dem Fall, was sehr schmerzhaft ist und was ich schlecht aushalten kann. Und da gibt es auch den Fall, dass eben sich darüber ein sekundäres Gefühl drüber legt. Wenn man es jetzt so bewusst analysiert, wie wir das jetzt tun, kann man das schon so beschreiben, dass das leichter fällt. Das ist natürlich kein bewusster Prozess. Ah, möchte ich jetzt das spüren oder das? Ah, das ist leichter, also fühle ich mal das. So funktioniert es natürlich nicht. Aber klar, wenn man es jetzt so quasi von außen betrachtet, dann ist das so. Das sekundäre Gefühl ist eins, was wir gut können, was wir schon ganz oft gefühlt und ausgedrückt haben, was zu uns gehört, was wir auch erlernt und beigebracht und beobachtet haben in der Kindheit, dass man eben so sich fühlt in Situation XY. Und der Kernschmerz darunter, also das primär maladaptive Gefühl oder eben aber auch ein primär adaptives Gefühl, kann auch überlagert werden von einer sekundären Emotion. Das ist deutlich anstrengender auszuhalten.
Und wenn man sich jetzt eben diese Beziehung vorstellt, das führt dann eben zu diesen Enttäuschungen und zu dieser Entfremdung dann irgendwann, wenn es immer häufiger auftritt, weil die Frau erwartet etwas von dem Mann, was der Mann aber in dem Sinne dann vielleicht gar nicht geben kann, weil er das ja gar nicht merkt oder gar nicht wahrnimmt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Frau, die enttäuscht ist, aber wir haben natürlich auch einen Mann, der dann irgendwann enttäuscht ist und sagt, hey, du bist immer irgendwie sauer und frustriert, aber ich verstehe gar nicht, warum. Also da ist ja dann irgendwie so eine Disharmonie, weil man auf verschiedenen Ebenen miteinander kommuniziert und nicht das, was eigentlich offen sein sollte, primär, darüber spricht man ja nicht. Das ist gar nicht an der Oberfläche, sondern wie so ein Wasserball unter der Oberfläche.
Ja, also Entfremdung ist was, was dadurch entstehen kann, wenn wir uns nicht wirklich begegnen, sondern die ganze Zeit bei diesen sekundären Emotionszyklen, die wir jetzt gerade so uns ausgedacht haben als Beispiel das führt natürlich dazu, dass beide Parteien sich ganz unverbunden fühlen. Zu Recht. Ja, sie irgendwie interagieren sie ständig miteinander. Das sind dann ja auch oft Prozesse, die über Stunden hinweg Streits verursachen. Also irgendwie arbeiten sie die ganze Zeit sich aneinander ab und fühlen sich trotzdem ganz unverbunden. Gar kein Verständnis für den anderen. Vollkommenes Kopfschütteln. So, ich verstehe einfach nicht, was so. Und wir reden und reden und reden und streiten und streiten und streiten. Und vielleicht sind dann auch wieder Perioden von Kontaktlosigkeit dabei und so. Aber da kann natürlich Entfremdung geschehen. Entfremdung kann aber auch ohne so etwas eintreten, kann auch eintreten, einfach, dass zu wenig verbindende Momente passieren in der Beziehung, dass wir zu wenig Zeit einfach auch haben, dass vielleicht auch Verletzungen nicht aufgearbeitet werden können, dass also vielleicht immer wieder, wenn eine Kleinigkeit auftaucht, die ganze Verletzung, die vielleicht gerade im Begriff war zu heilen, wieder neu aufreißt, man gar nicht wieder auf den Status quo gelangt. Also es gibt verschiedene Wege zur Entfremdung. Vielleicht könnte ich auch noch ein anderes Beispiel für diese sekundären Zyklen, weil wir haben jetzt gerade das so eingeführt, dass die Frau diejenige ist, die sozusagen ihre aggressiveren Gefühle nicht zeigt, sondern die Verletzlichkeit zeigt und weint, so wie das so dem Geschlechterklischee vielleicht auch entspricht. Es gibt aber auch ganz häufig den Zyklus innerhalb eines Paares zu beobachten, der auch auf der Ebene der sekundären Emotionen stattfindet, wo die Frau eine andere Rolle übernimmt. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, nämlich das ist das Phänomen der sogenannten Nagging Wife, also die meckernde Ehefrau oder auch Frau. Und der Partner, der männliche Partner, kann natürlich auch, wenn es eine homosexuelle Beziehung ist, selbstverständlich auch innerhalb von einer homosexuellen Beziehung aufgeteilt sein. Es geht ja nur um diese Rollen, nicht um das Geschlecht. Also die andere Seite, die sich immer weiter zurückzieht. So, das haben wir ganz häufig. Ja, also dass die eine Person greift und kritisiert und attackiert und meckert und sozusagen versucht, den anderen irgendwie zu greifen zu bekommen, verantwortlich zu machen, in Kontakt zu gehen und das Gegenüber immer weiter ausweicht und sich immer weiter zurückzieht und immer mehr vermeidet. Und selbstverständlich führt das dazu, dass Person A noch weiter versucht, noch stärker versucht, zu greifen zu bekommen und ihre Tentakeln ausfährt, wodurch selbstverständlich die andere Person eben noch weiter in die Vermeidung oder in den Rückzug geht. Mhm. Und da ist es auch in dem Buch so beschrieben, dass die Frau, mit dem Nagging Wife, es gibt sicher auch andersrum, aber dieses Phänomen ist schon auch deutlich zu beobachten, dass die Frau diejenige ist, die die Aggression sozusagen initial in den Zyklus einbringt.
Mhm. Jetzt stellen sich aber ja viele die Frage, du hast es ja eben in einem Nebensatz gesagt, dass die das ja nicht bewusst machen. Also es ist ja nicht so, ich reagiere jetzt so, sondern es sind ja so unbewusste Verhaltensweisen. Was kann jetzt eine Frau oder auch ein Mann, mir ist ja auch ganz wichtig, ne? Ein Mann kann ja auch mit einer Sekundäremotion reagieren. Also anstatt traurig zu sein, sich verletzlich zu zeigen, zeigt er das vielleicht mit Aggression oder Wut. Ne? Also es ist ja in beide Richtungen. Das ist auch nochmal vielleicht an der Stelle wichtig zu sagen, dass die Männer natürlich da auch häufig falsche Emotionen in dem Sinne in den Situationen haben. Was könnte aber jetzt dann ein Mensch oder was würdest du jetzt auch in dieser Beziehung dann empfehlen, um aus diesen sekundären in diese primären Emotionen überhaupt mal reinzukommen, da zu spüren, zu wissen, eigentlich fühle ich mich gerade traurig, aber das ist eigentlich gar nicht mein Kernschmerz, sondern es ist was ganz anderes. Wie kommt da so ein Mensch hin und auch dieser Gedankenprozess, vielleicht könnte das auf mich zutreffen und vielleicht sollte ich mich da mal reflektieren. Mhm. Was wären da so die ersten Schritte, die du da empfehlen würdest?
Also erstmal gut, dass du da noch mal drauf hinweist, weil natürlich in dieser Dynamik, die ich jetzt gerade genannt hatte mit der Nagging Wife, ist natürlich das Gegenüber auch in einem sekundären Gefühl gefangen, nämlich in dem von dann will ich halt auch nicht und dann meckert die immer nur, dann gehe ich halt jetzt irgendwie mit Freunden was trinken, habe ich auch keine Lust mehr. Das ist ja auch ein sekundäres Gefühl, nämlich eigentlich ist da ja ein Gefühl von, ich kann nichts, ich bin nicht genug, sie mag mich anscheinend nicht mehr, ich mache alles falsch. Und das wird ja auch nicht bewusst wahrgenommen, geschweige denn geäußert. Mhm. Also das ist absolut natürlich, wenn man von einem Zyklus spricht, der auf einer sekundären Gefühlsebene stattfindet, dann sind das beide Parteien, die diesem Mechanismus unterliegen. Wie kann man das merken, dass man da drin steckt? Also erstmal jede Dynamik, jeder Interaktionszyklus, jedes Muster, was häufig und langanhaltend stattfindet und sich nicht gefühlt jedenfalls so verändern lässt, sich nicht verändert, immer wieder im gleichen Gewand auftaucht, muss unter die Lupe genommen werden. Also wenn ich merke, und das merken meiner Erfahrung nach Paare oder Einzelpersonen in einem Paar sehr deutlich, wir haben immer denselben Streit. Das jetzt ist vielleicht ein anderer Anlass. Gestern war es das Fenster, heute ist es die WhatsApp-Nachricht und morgen ist es, was weiß ich, der nicht geteilte Terminkalender oder was auch immer. Es ist eigentlich immer dasselbe. Also Personen können das schon gut durchleuchten. Ja, irgendwie ist es immer so, dass du meckerst und ich ziehe mich zurück. Mhm. So in irgendeiner Form. Und das sollte einem, Anlass genug sein, da hinzuschauen. Es ist total schwierig für eine Person selbst im Alleingang, je nachdem, wie zum Beispiel reflektiert selbst die Person schon ist, ob sie schon Therapieerfahrung hatte in der Vergangenheit beispielsweise. All solche Faktoren spielen natürlich eine Rolle, ob ich es selbst schaffe, auf eigene Faust hinter meine eigene Kulisse zu blicken. Also selbst zu spüren, das ist vielleicht ein sekundäres Gefühl, was ich hier gerade empfinde und ausdrücke. Und eigentlich ist da was dahinter, was ich vielleicht noch nicht ganz gegriffen bekomme. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht ganz authentisch. Es bin nicht ganz ich. Ich gehe unbefriedigt da raus. Weil unsere primären Gefühle sind ja einzig und allein dazu da, uns in unserem Wohlbefinden zu sichern. Das heißt, wenn ich es schaffe, mein primäres Gefühl in einem angemessenen Modus an den Tag zu legen, dann werden mein Gegenüber darauf in irgendeiner Form eingehen und ich werde in irgendeiner Form befriedigt daraus gehen.
Aber wenn das dann mehrere Stunden, mehrere Tage andauert, kann das dann eben ein Indiz sein, dass das vielleicht nicht das primäre Gefühl oder die primäre Emotion ist.
Ja, genau. Und man hat auch eigentlich ein Gespür davon, sind wir gerade echt in einem echten Kontakt oder ist das ein bisschen eine Inszenierung. Also diese Interaktionszyklen auf einer sekundären Ebene, die wirken immer ein bisschen wie nachgespielt. Mhm. Also eben auch, also klar, die Tatsache, wenn über einen langen, langen Zeitraum keine Annäherung und keine Auflösung geschieht und eben auch, wenn es immer wieder, also wenn wir einmal im Monat mehr oder weniger denselben Konflikt austragen, mit einem anderen Anlass jeweils, und nie wirklich weiterkommen, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein.
Und dann würdest du aber denen empfehlen, ehrlich miteinander mal zu sprechen, sich da auszutauschen? Oder klappt es in Anführungsstrichen dann wirklich nur über eine fremde Hilfe, die da so ein bisschen von außen da so ein bisschen vermitteln kann zwischen den zwei Parteien? Oder kann man da auch mal sagen, hey Schatz, ich möchte mal ehrlich mit dir sprechen, ich habe mir mal Gedanken gemacht und so, also da so eine von außen betrachtet würde ich sagen, okay, am Ende, wir sollten ehrlicher uns machen. Aber da sind natürlich auch ganz viele Ängste. Ne? Was passiert jetzt, wenn ich mich ehrlich mache und sage, hey, da ist irgendwas? Also was wäre da jetzt so der Schritt, wenn man dann merkt, okay, das könnte auf mich zutreffen, weil die Emotionen, ich bin nicht befriedigt danach und mir geht's schlecht und ich entdecke, ich habe da ein falsches Gefühl in dem Sinne. Was wäre dann der nächste Schritt? Ein ehrliches Gespräch mit dem Partner oder sich dann einen Coach holen? Was sagt deine Erfahrung?
Das kommt sehr drauf an, wie emotional intelligent die Betroffenen sind. Oder wie
tief die Beziehung auch vielleicht
wie
ist.
Wie tief
oder?
Die Beziehung ist, natürlich, wie sehr Personen das die Stärke und das Rückgrat haben, sich selbst so anzupacken, der Beziehung das zuzutrauen, dass sie das aushält. Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich sehe ich bei mir nur die Personen, die es nicht auf eigene Faust offensichtlich in den Griff bekommen. Aber ich halte das nicht für unmöglich, das auch als Paar neu zu beleuchten und den Partner dazu animieren, vielleicht auf diese Dynamik, die ihm ja auch oder ihr auch vertraut ist, mal mit einem neuen Blick darauf zu werfen und mal gemeinsam auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, hier, guck mal, ist dir schon aufgefallen, wenn wir streiten, ist es immer so, dass ich so und so und du so und so. Und schau mal, woran könnte das liegen? Man kann das schon auch selber in den Griff bekommen. Aber je nachdem, wie verdeckt und wie tief diese primären Emotionen vergraben sind und wo die da schlummern, lassen die sich manchmal eben auch nicht auf eigene Faust aufdecken. Bei diesem Zyklus, also diesem klassischen Verfolger-Vermeider-Zyklus, den ich jetzt eben mit dieser Nagging Wife als Beispiel veranschaulicht habe, da wäre so der erste Schritt, also aus der Coach-Perspektive, dass man dem Verfolger, der Nagging Wife in dem Beispiel, klar macht, was diese Angriffe oder diese Attacken, ja, oder dieses Gemeckere im anderen auslöst tatsächlich. So. Weil das der Person oft gar nicht bewusst ist. Also zu sensibilisieren dafür, was hat das für eine Wirkung beim anderen? Dafür muss der andere natürlich auch dazu beitragen, dass Person A das auch sehen und verstehen kann. Ne? Also stimmt, zeigen, wie einen das verletzt.
Ich überlege gerade auch im Kopf, dass natürlich der Partner oder die Partnerin da natürlich auch helfen kann und so den Spiegel ein bisschen vorhalten kann und sagen kann, hey, irgendwie habe ich eine andere Emotion bei dir jetzt erwartet, weil ich habe irgendwas gemacht und anstatt, dass du jetzt wütend bist, hast du angefangen zu weinen oder andersrum. Ne?
Genau.
Es gibt ja beide, dass da auch so vom Partner, von der Partnerin mal so ein ehrliches Nachfragen und so, hey, wie geht's dir eigentlich wirklich, um so Interesse auch zu zeigen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ne? Absolut.
Dass auch der andere dabei helfen kann. Ich habe mich jetzt noch gefragt, als du während die ganze Zeit gesprochen hast, ist natürlich auch eine Frage, wie viel will ich jetzt noch investieren? Also ist die Beziehung noch, möchte ich noch in dieser Beziehung drinbleiben, dass es sich lohnt, darum zu kämpfen, darüber zu sprechen? Oder bin ich eh schon in meinen Gedanken woanders? Und das wäre so meine Frage an dich. Wann merken denn Menschen, dass es eben nur eine Krise ist? Also eigentlich lieben wir uns und wir durchlaufen gerade einfach eine Krise und wir kommen aber da gestärkt wieder raus. Oder dass es wirklich dieser Punkt ist, zu sagen, hey, ich glaube, eine Trennung ist für uns besser. Also wann ist schlecht genug in dem Sinne? Wie kann man oder welche Fragen sollte man sich da stellen oder was würdest du denen da mitgeben, ob es jetzt eine Krise ist oder wirklich du sagst, glaube ich, in deinem Buch auch eine Art a Point of No Return dann ist.
Genau, also dieser Begriff Point of No Return, den fand ich auch total interessant bei der Recherche zu meinem Buch. Das ist ein Begriff, der von zwei Forscherinnen, Bühler und Ort, stammt, die ganz neue Studienergebnisse beigetragen haben zur Trennungsthematik, ganz viel dazu geforscht haben. Und die haben in ihren Untersuchungen eben gesehen, dass es einen Punkt gibt, ein Point of No Return, an dem Hopfen und Malz verloren ist sozusagen. Und der ist in etwa ein Jahr vor Beziehungsende. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass vorher schon richtig viel passiert ist an Entfremdung, teilweise aber auch an Reparaturversuchen, an Maßnahmen, Paarberatung, was auch immer. Und an dem Punkt, wo das die Zufriedenheit der Person wirklich drastisch nach unten geht, der Point of No Return, von da an dauert es im Schnitt immer noch ein Jahr, bis tatsächlich die Trennung vollzogen wird. Man darf das wirklich nicht unterschätzen, je nachdem, wie viel an der Beziehung hängt, wie lange die Beziehung schon Bestand hatte, wie enorm schwierig diese Ablösung sein kann. Und von diesen beiden Forscherinnen stammt auch das Kriterium, dass man sich befragt, oder so beschreiben sie es jedenfalls in ihren Berichten, dass 65% Zufriedenheit das Limit sind, also sozusagen der Cut-off-Wert von ist noch tolerabel zu ist nicht mehr tolerabel. Also sie empfehlen Betroffenen, die sich Gedanken machen über den Zustand ihrer Beziehung, täglich zu notieren von einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bin ich, 0 das wenigste, 10 das Maximum. Und wenn ich über einen Zeitraum von einigen Wochen bei einem Wert von 6,5 oder darüber angekommen bin, dann ist es sozusagen in Ordnung. Und wenn ich darunter bin, dann ist es aus einer statistischen Perspektive heraus ein Anzeichen dafür, dass ich bald den Point of No Return überschreiten werde.
Das heißt, du hast in deinem Buch auch da ganz viele Fragen, die man sich in diesem Raum, ja, in diesem Zeitraum dann stellen kann. Also klassisch, sich abends mal hinzusetzen. Hast du mal so ein, zwei Beispiele aus dem Kopf, Fragen, die man sich dann eben stellen kann? Weil es ist immer sehr schwierig, finde ich, bist du zufrieden? Und dann Skala von 0 bis 10. Aber es gibt ja so, ich glaube, du hast so einen Fragenkatalog gehabt. Vielleicht einfach nur so mal ein paar Beispiele, um so eine Ahnung zu bekommen. Ah, okay, in die Richtung könnte ich mir ein paar Fragen dann stellen.
Also was ich empfehle tatsächlich, oder was ich auch Paare frage, ist, ob Nähe gesucht wird. Also damit meine ich jetzt nicht körperliche Nähe, aber ob sozusagen die Möglichkeiten hergestellt werden aktiv, dass wir miteinander sein können. Versuche ich also an einem Tag selbst aktiv in irgendeiner Form die Möglichkeit zu kreieren, mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen zu sein. Oder ist es eher so, ja, wenn alle Glocken gleichzeitig schlagen, dann essen wir abends zusammen, aber wenn nicht, dann nicht. Das ist ja was ich sehr stark auch selbst in der Hand habe. Ich kann gucken, mache ich es möglich, ja? Frage ich meinen Partner, meine Partnerin, wann hast du Zeit? Ich würde gerne heute Abend mit dir einen Film gucken. Oder nicht, ja? Also suche ich aktiv die Nähe. Und dann die andere Frage, die ich für auch noch relevant halte, ist, wie geht es mir, nachdem wir Nähe hatten? Also wie geht es mir, nachdem wir eine Stunde frühstücken waren? Bin ich danach inspirierter, bin ich danach leerer,
bin ich genervter,
bin ich total erledigt, ne, frage ich mich, warum bin ich nicht mit einer Freundin frühstücken gegangen? Das heißt, das sind ja auch Marker dafür, mache ich das morgen nochmal oder lasse ich es lieber? So. Und dadurch, wenn ich nicht selber versuche in die Hand zu nehmen, dass wir gemeinsam Zeit haben, dann wird die Möglichkeit dafür geringer, dass wir verbindende Momente überhaupt erleben. Und je seltener eine Beziehung verbindende Momente erlebt, desto eher geht sie bergab. Also es ist nicht etwas, was einfach von alleine wächst und gedeiht, wie eine Pflanze, ja, die wächst und gedeiht auch nicht von alleine. Ich muss mich schon hin und wieder mit der befassen.
Und wenn dann die Menschen da ja dazu kommen und sagen, ja, okay, meine Skala liegt da drunter oder ich bin wirklich unglücklich, hast du ja gesagt, in der Wissenschaft, es dauert dann im Durchschnitt so ein Jahr noch, um sich dann wirklich zu trennen. Bei anderen, bei manchen Menschen, die bleiben ja wirklich noch 3-4 Jahre in der Beziehung. Und wir haben jetzt gar nicht darüber heute so groß gesprochen. Im Buch ist aber ein großer Anteil auch darüber, natürlich über die Bindungstypen und Bindungsstile. Aber vielleicht kannst du uns da nochmal sowas mitgeben, warum Menschen, weil für mich das natürlich sehr schwierig ist aus einer externen Perspektive, weil das sind ja Ängste. Also ich merke, ich bin unglücklich in der Gegenwart. So, und viele Menschen haben aber Ängste, ja, was die Zukunft angeht. Also, dass man verlassen wird, dass man einsam wird, vielleicht auch, dass man als Frau jetzt vielleicht, ne, aufgrund des unterschiedlichen Gehalts vielleicht dann auch unsicher sich fühlt und sagt, wie soll ich das denn alles finanziell dann irgendwann stemmen? Warum ist dieses Gefühl, diese Angst vor einer Zukunft, wo man ja gar nicht weiß, ob die in Kraft tritt oder nicht, warum ist die so stark, so groß, dass man die Gegenwart, dieses Glück, was man aktuell so runter, wie soll ich das sagen? Also man, die Angst ist so groß, dass man sagt, ich bin lieber unglücklich in der Gegenwart, anstatt in der Zukunft irgendwie unglücklich zu sein. Verstehst du, was ich meine? Das hatte ich mich gefragt, woran das liegt oder was du vielleicht auch den Menschen mitgeben kannst, die uns gerade zuhören und sagen, ja, das trifft auf mich zu. Die Angst ist einfach, die nimmt mich ein und bringt mich nicht zum Handeln in dem Sinne dann.
Finde ich auch total interessant, die Frage. Weil die eine Angst, die ist ja bereits da. Und die andere, das andere negative Gefühl, das male ich an die Wand, das kann hypothetisch eintreffen in der Zukunft irgendwann, aber das andere negative Gefühl ist ja absolut greifbar schon da. Ich glaube, das ist die Krux unseres großen Gehirns, was wir Menschen haben. Wir sind glücklicherweise oder leider in der Lage, Zukunft zu visualisieren, durchzuspielen, Szenarien zu erstellen, Hypothesen aufzubauen, was sehr, sehr schön ist und sehr, sehr nützlich und teilweise eben aber auch uns ganz schöne Last aufbürdet, genau in diesem Sinne. Das ist, glaube ich, was jeder Mensch sich an die eigene Nase fassen kann und sich fragen kann, okay, ist es das wirklich wert, dass ich etwas Mögliches in der Zukunft vermeiden will, indem ich etwas Aktuelles, Greifbares, Reales im Hier und Jetzt erleide? Ja, ist das wirklich sinnvoll? Das andere, was du gesagt hast mit den Bindungsstilen, das ist etwas, was da noch erschwerend draufkommen kann. Wenn ich also vom Bindungstypus her zum Beispiel die schwierigste Voraussetzung, um aus einer unglücklichen Beziehung aktiv rauszugehen, ist, wenn ich einen unsicher ängstlichen Bindungsstil habe. Das heißt, bei dieser Personengruppe muss man sich das so vorstellen, dass aktiv eine Bindung aufzulösen, sich regelrecht wie Sterben anfühlen kann. Oder wie man sich vorstellt, wie Sterben sich anfühlt, weil das natürlich niemand berichten kann. Aber das ist so tief im Menschen drin, dass die Bindung an sich, unabhängig von der Qualität, so lebensnotwendig ist, dass die Bindung aufzulösen schier unmöglich scheint.
Und wie sprichst du dann mit diesen Menschen? Was hilft denen dann in diesen Situationen?
Erstmal hilft zu realisieren, was sind denn das für Ängste, die dahinter stehen? Also, wie fühle ich mich, wenn ich ohne Bindung bin? Was kommt da in mir hoch, das zuzulassen? Und dann eine neue Perspektive darauf zu gewinnen. Und ganz häufig gibt es irgendwo im Menschen ein kleines Pflänzlein, was Selbstwert empfindet, was auch wahrnimmt, dass es ein Recht auf Zufriedenheit hat, was Lebensmut und Lebenswille enthält. Und das muss gestärkt werden.
Wenn wir jetzt bei dieser Lösungsorientierung sind, und ich weiß, jeder Mensch bringt ja etwas anderes mit, gerade bei dir. Aber wenn jetzt ein Mensch dir gegenüber sitzen würde im Coaching und dir davon berichten würde, ich habe mir die Fragen gestellt, die Skala. Ich bin einfach unglücklich sozusagen. Wie gehst du dann mit diesem Menschen vor? Also wir hatten ja eben schon gesprochen, wie man in diese Gefühle, in Emotionen, wie man da reinkommt. Aber was würdest du jetzt so einem Menschen mitgeben, der im Coaching dir gegenüber sitzt und sagt, hey, ich bin in einer unglücklichen Beziehung und ich möchte mich irgendwie trennen, aber ich habe Angst oder ich fühle mich irgendwie, ich habe nicht diese Energie. Wie würdest du mit ihm dann vorgehen? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Also der erste Abschnitt von so einem Coaching-Prozess wäre erstmal, all diese Gefühle, die so unfassbar schwer zu ertragen sind, die zu begleiten, als zum Beispiel die Traurigkeit darüber, dass dieser Traum, der irgendwann mal da war und verfolgt wurde, dass der im Begriff ist zu platzen oder geplatzt ist, sich davon zu verabschieden, sich von der Vorstellung zu verabschieden, die heile Familie zu sein, den Kindern die heile Familie bieten zu können. Einen etwas nicht nonlinearen Lebensweg zu haben. All diese Gefühle, die damit verbunden sind, was auch immer, die da sein zu lassen in einem sicheren Rahmen und eben auch zu einem Abschluss zu bringen. Also innerhalb einer Sitzung gibt es ja auch einen Bogen, so wie ein Gefühl selbst auch einen Bogen hat oder eine Wellenform. Ne? Es geht hoch und dann muss aber natürlich auch innerhalb von einer Sitzung der Abschluss oder das Absinken dieses Gefühls begleitet werden. Das heißt, Personen erleben innerhalb einer idealen Coaching-Sitzung zum Beispiel, dass sie eins dieser fürchterlichen, schwer zu ertragenden Gefühle aushalten können, dass es da sein darf und dass es aber auch wieder abklingt und sie danach immer noch in Sicherheit sind und nichts Schlimmes passiert ist. Ich bin da, das Gegenüber ist da, die Welt ist da. Und so kann wie sedimentschichtartig dieses Schreckgespenst von Gefühl abgetragen werden nach und nach.
Okay, und wenn dann die Menschen den Schritt gegangen sind und sich getrennt haben, erlebe ich das ja auch oft, dass dann sich der Partner, die Partnerin um 180 Grad dreht. Auf einmal, wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsame Kinder hat und noch gemeinsam zusammen wohnt oder immer im Kontakt ist, merkt man auf einmal, weil man sich getrennt hat, ist es dem anderen wie die Schuppen von den Augen gefallen und, ah ja, ich muss mich jetzt ändern, ich muss mich öffnen, als Mann sozusagen. Ne? Ich bin wieder supportive und bin da. Und dann kommt ja oft in den Menschen der Gedanke, okay, soll ich wieder in Anführungsstrichen zurück? Soll ich ihm noch mal eine Chance geben oder auch ihr? Wie siehst du das aus der Expertise, aus der Paartherapie? Wann ist es sinnvoll zu sagen, hey, ich gebe dir noch mal die Chance und wir arbeiten noch mal da dran? Und wann ist es so, wo man sagt, nee, ich gehe jetzt diesen neuen Weg, ich bin gestärkt und ich will das nicht, was wir hier hatten. Und auch wenn du dich veränderst, aber der Point of No Return, ich komme da einfach emotional nicht mehr hin, wo wir sind.
Ich weiß, dass Menschen und ich auch, ich sehne mich auch ständig nach Zahlen und Messwerten und Cut-Off-Werten und irgendeiner Form von ja Greifbarkeit dieser Prozesse. Und in ganz minimalen Bereichen haben wir das ja. Das sind ja Versuche, wie diese 65%, so etwas irgendwie zu operationalisieren. So. In meiner alltäglichen Interaktion mit meinem Gegenüber kann ich natürlich nicht ständig da irgendwie ein statistisches Barometer anlegen. Aber ich habe mein emotionales Barometer immer bei Hand. Und ich glaube, darauf muss man sich zurückbesinnen. Was ich beruhigend finde dabei, ist, dass man sich sagen kann, dass in meinem Gefühl, was ich empfinde, wenn beispielsweise mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin zu mir kommt und an meine Haustür kratzt sozusagen und sagt, ich habe mich verändert, ich bin ganz anders geworden, jetzt haben wir eine Chance und so weiter, dass ich mein Gefühl, was in dem Moment bei mir losgeht, was ja bestimmt irgendein Gefühl wird losgehen, dass in diesem Gefühl ganz, ganz viele Informationen, statistische Werte, Erkenntnisse, Erfahrungen, wie in einem Sud schon eingekocht sind. Und dass das Gefühl, was ich in dem Moment habe, sozusagen mein Barometer sein muss.
dem dürfen wir dann auch vertrauen.
Dem dürfen wir auch vertrauen, wenn wir es uns angeguckt haben. Ein Gefühl ist ja glücklicherweise kein Befehl, sondern ein Hinweis, eine Information. Ich muss meinem Gefühl nicht nachkommen, wenn ich denke, ah ja, okay, ich weiß, woher du kommst. So, ich habe verstanden, das kommt aus irgendeiner Schwäche meiner Persönlichkeit oder irgendeinem Defizit. Dann, um Gottes Willen, dann komm dem nicht nach. Aber es ist immer eine interessante Informationsquelle. Ich selber glaube nicht, dass häufig Beziehungen, die mal getrennt waren, irgendwann total glücklich sein können. Nicht häufig. Mhm. Mit Sicherheit gibt es das. Ich glaube, es ist eher seltener der Fall.
Weil einfach der Point of No Return mal da war und die Emotionen so runtergekochen sind, dass das eben schwierig ist, das einmal komplett aufzu...
Zum Beispiel das. Oder weil einfach tatsächlich die beiden Personen einfach nicht gut zusammenpassen. Und klar können Menschen sich ändern, aber Persönlichkeitsmerkmale lassen sich nicht ändern.
Was können wir denn für die Zukunft dann mitnehmen, wenn diese Menschen aus diesen Beziehungen dann vielleicht irgendwann mal erfolgreich rausgegangen sind? Im Bestfall erleben sie ja nochmal eine zweite Beziehung oder eine dritte Beziehung, je nachdem. Und viele hoffen ja dann, okay, die Beziehung, die wird's jetzt oder da mache ich alles anders. Also jetzt ein bisschen lösungsorientiert in die Zukunft gesprochen, wie kann ich als Mensch dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfüllenden Beziehung, wir haben ja über die vier Pfeiler ganz am Anfang gesprochen, dass die auch über einen längeren Zeitraum gegeben sind. Also was kann ich tun, was kann ich reinbringen, damit es dann irgendwann nicht nochmal vielleicht dazu kommt, sondern dass es wirklich eine erfüllende Beziehung wird.
Da kommen wir jetzt vielleicht wieder ganz minimal oder ganz leicht an dem Punkt vorbei, den wir zu Beginn schon mal hier hatten, nämlich wo du erzählt hattest von den Personen in der Dating-Welt oder überhaupt dem Klima, dass du offensichtlich beobachtest, dass eben sobald eine Kleinigkeit stört, die Person ausgesondert wird, ausselektiert wird. Weil ein großes Rezept für die Zukunft ist, gut auszusuchen. Mhm. Ganz viele Beziehungen, die unglücklich sind, hätten nie entstehen sollen. Aber das, was du beschreibst, ich möchte dich nicht noch einmal wiedersehen, weil dein Fuß komisch geformt ist, ist selbstverständlich das falsche Kriterium, was da angelegt wird. Dennoch halte ich eine hohe Fluktuation für absolut sinnvoll. Ich halte es für sinnvoll, dass wenn wir merken, so richtig flowig ist das Gespräch nicht, so richtig wohl fühle ich mich nicht. Irgendwas stört mich an dem anderen. Wie er lacht, ist irgendwie komisch. Wirkt ein bisschen aufgesetzt. Was auch immer. Dass wir dann eher vielleicht sagen sollten, okay, vielleicht ist das an und für sich ein toller Mensch und ich bin ein toller Mensch, aber vielleicht sind wir nicht füreinander gemacht und ich schau mal weiter. Also es nicht zu lange versuchen, zu sehr hinbiegen wollen. Weil das, glaube ich, der große Schritt ist für eine glückliche Beziehung irgendwann, dass ich den richtigen Partner, eine richtige Partnerin an meiner Seite habe.
Finde ich jetzt nochmal spannend, die Perspektive, und macht total Sinn. Also ich meinte am Anfang gar nicht, dass wir auf Teufel komm raus dann mit einem Menschen in die Beziehung treten. Und du hast ja völlig recht, diesem Gefühl, und das kennen wahrscheinlich auch viele da draußen, dieses, wenn man jemanden sieht und mit jemandem spricht, wo man entweder so ein tolles Gefühl direkt hat oder schon so ein ungutes Gefühl, ne? Und ich meine, jetzt ist es wieder sehr klischeehaft, aber auch wenn man ins Fernsehen schaut, da gibt's ja schon so die Bad Boys, sage ich jetzt mal, und Frauen, die dann total anhimmeln und so. Und ich glaube aber innerlich stört den ja auch da etwas. Aber es ist so dieses, ah nee, er ist doch so attraktiv, oder irgendwie versuchen wir es. Aber da mehr, also die These unseres Gesprächs ja wirklich da, auf das Gefühl zu hören und zu sagen, hey, wenn da schon so ein störendes Gefühl ist, auch wenn alles andere passt, vielleicht erst gar nicht die Beziehung erst eingehen, weil das, wie du jetzt sagst, der Faktor für diese ganzen unglücklichen Beziehungen ist, dass viele zusammenkommen, die hätten nie zusammenkommen sollen anscheinend.
Ja, absolut.
Du hattest eben das Beispiel gehabt mit dir, vielleicht können wir da kurz reingehen, du hattest ein Beispiel gebracht von der Person, die ja gesagt hat, ich fand den Mann ganz unsympathisch und bin ja trotzdem in die Beziehung geheiratet. Und was war da der Grund, dass, obwohl sie ihn ja unsympathisch fand, trotzdem diese Bindung eingegangen ist und sogar ja geheiratet hat?
Also in dem Fall war das so, Der Partner dieser Person war schon immer jemand, der gerne viel sprach, der gerne viel erklärte, der sich selbst für sehr klug hält, schätze ich mal immer noch. Und meine Klientin hat es so aufgenommen, dass das in irgendeiner Form Defizit auf sie ausstrahlt. Da war ein Störgefühl, das fokussierte sich dann aber nicht auf ihn, sondern sie hat es auf sich bezogen. Ha, ich muss anscheinend noch mehr Bücher lesen. Ich muss anscheinend noch irgendwie mehr wachsen, um dem auch zu folgen. Er tritt so selbstbewusst auf, das muss ich auch irgendwann können. Das hat sich dann über die Jahre, vielen, vielen Jahre gedreht zu, er ist besserwisserisch. Ich finde ihn unangenehm, wenn er im Beisein von anderen Personen spricht. Ich schäme mich für ihn. Er textet jeden und jede zu, ohne darauf zu achten, ob das Gegenüber das überhaupt hören will. Also wahnsinnige Fremdheit innerhalb dieser Beziehung ist entstanden. Und das, ja, das hat sich ganz gedreht. Aber dieser kleine Disconnect, der war von Anfang an da. Und ich bin schon der Überzeugung, dass eine Beziehung, die lange halten soll, idealerweise, am Anfang leicht und fluffig und positiv und schön und wundervoll sich anfühlen muss, weil schwierig wird sowieso irgendwann mitunter mal für Phasen. Das heißt nicht, dass die Beziehung generell an Niveau verliert. Das finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es, wenn man 20 Jahre zusammen ist oder alt wird miteinander, Phasen, die schwierig sind. Natürlich, ja.
Aber dann sind wir ja am Ende wieder bei den Gefühlen, bei den primären und sekundären. Wenn du jetzt sagst, sie hat ihn so kennengelernt, aber hat den Fehler dann bei sich gesucht, würde ich ja sagen, sie hat dann da so eine sekundäre Emotion gehabt und hatte gar nicht den Zugang zu den primären. Also würdest du auch sagen, das ist eigentlich doch die Grundvoraussetzungen, da reinzugehen, würde ich sagen. Und das könnte ganz viele Probleme und Konflikte dann lösen.
Ja, bin ich absolut der Ansicht, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich meinem Gegenüber meine primären Gefühle zeige, ob das jetzt meine primär adaptiven oder maladaptiven sind, dann habe ich eine große Erfolgsaussicht, weil mein Gegenüber seltenst, wenn es mich sieht, in meinem Kernschmerz, wenn ich zum Beispiel in irgendeiner Form damit in Kontakt gebracht werde, dass ich mich eigentlich als nicht liebenswert irgendwie fühle, dass ich eigentlich irgendwo in mir eingebrannt habe, das Gefühl von, ich habe der Welt eigentlich nichts mitzugeben, ich bin eigentlich überflüssig. So, wenn ich so etwas meinem Gegenüber, Partner, Partnerin zeige, dann ist die Erfolgsaussicht relativ hoch, dass mein Gegenüber darauf eingehen wird und mich nicht ablehnen, abstoßen, das gegen mich verwenden wird. So, hoffe ich jedenfalls sehr. Gibt sicherlich auch Fälle, die das Gegenteil beweisen. Aber im Normalfall, in einer normalen Beziehung, die ein Problem hat, die in einer Krise ist, wo aber eigentlich beide Beteiligten sich wünschen, dass diese Beziehung noch weiterlebt, da werde ich dadurch eine Entwicklung in Gang bringen, eine ganz, ganz positive für mich selbst. Ich werde die Erfahrung machen, oh wow, ich kann jemandem zeigen, dass ich mich irgendwie eigentlich als nicht liebenswert wahrnehme, irgendwo in mir. Sicherlich ist das nicht das Einzige, was ich über mich empfinde. Und mein Gegenüber nimmt mich dankend und liebend an. Ja? Das ist eine wahnsinnig hilfreiche Erfahrung.
Total. Und was helfen kann, du hattest noch eine Warum-Technik in deinem Buch und du hattest das an so einem Beispiel in so Konfliktsituationen, da ging es dann um die Milch im Kühlschrank. Vielleicht kannst du mal kurz den Dialog, weil nämlich die Partner und Partnerinnen auch helfen können, den Zugang da vielleicht zu den primären Emotionen zu bekommen. Magst du mal diese Warum-Technik an diesem Beispiel? Ich glaube, es war eine Milch im Kühlschrank.
Ja,
wenn du ein anderes Beispiel hast, auch gerne daran.
Nee, das kann man ganz gut nehmen. Genau. Also eine Person A hat möchte Milch aus dem Kühlschrank nehmen. Die Milch ist ist nicht da und sie macht Person B den Vorwurf, dass die Milch nicht gekauft wurde und reagiert vielleicht in irgendeiner Form kritisch oder vielleicht leicht
warum
aggressiv,
genervt.
Warum hast
du die Milch
genervt.
Nicht gekauft? Ich habe dich darum gebeten.
Richtig, genau. Und statt sofort in die Defensive zu gehen, was habe ich überhaupt nicht versprochen? Du wolltest das doch oder warum muss ich das überhaupt immer tun?
Warum regst du dich auf? Ist doch nur eine Milch.
Genau, genau. Könnte man fragen, ja, okay, gut, wofür brauchst du die denn genau? Mhm. Oder warum, was ist denn jetzt gerade? Erzähl doch mal. Also, und das ist eine ganz einfache Methode, wie ich, ohne direkt in meine übliche Position zu wechseln, versuchen kann, erstmal Verständnis für den anderen aufzubringen.
Okay,
also je mehr ich verstehe über die Position des anderen, desto eher habe ich die Möglichkeit, das nachvollziehen zu können und in Verbindung zu bleiben, obwohl wir gerade einen Konflikt haben.
Also ja? Nicht direkt in dieses Kontra zu gehen und noch lauter zu werden und noch vorwurfsvoller zu werden, sondern sich kurz zurücknehmen und sagen, warum ist jetzt der anderen Person das anscheinend gerade so wichtig? Oder was ist da los?
Genau.
So eine Neugier auch vielleicht zu haben, um zu spüren, warum regt dich das jetzt so auf? Erzähl mal, wofür brauchst du die Milch? Oder
richtig, richtig.
Und dann hätte die andere Person die Chance, das aufzulösen.
Richtig,
vielleicht.
Richtig. Und je nachdem, das hängt natürlich ganz viel mit meinem aktuellen Energiehaushalt zu tun. Ja, wie sehr schaffe ich es, bei mir zu bleiben und Dinge vielleicht auch in einem Modus vorzutragen, dass mein Partner die Möglichkeit hat, zu verstehen, wo stehe ich gerade? Vielleicht bin ich aber auch gerade schon so runtergerockt, dass ich nichts anderes zur Auswahl habe als, boah, warum ist denn hier keine Milch im Kühlschrank, verdammt nochmal? Ist ja auch okay, das kennt jeder, das hat auch jeder. Aber wenn eben der eine von beiden das gerade nicht kann, dann kann es vielleicht eben der andere von den beiden und kann von seiner Energie da was abgeben in dem Fall und sagen so, okay, es ist doof. Aber sag doch mal kurz, so vielleicht kann ich es dann besser verstehen und vielleicht kann ich dann aufbringen, okay, ich habe zwar auch keine Lust, aber ich gehe halt gerade noch mal kurz, weil ich verstehe jetzt, warum dir das gerade so wichtig ist. Vielleicht verstehe ich auch, wie dein Tag bisher gelaufen ist und warum dich jetzt gerade eben die Milch so auf die Palme bringt.
Ja, und du hast es in deinem Buch wunderbar geschrieben, Verbindung ist das Gegengift zur Entfremdung. Und das auch so ein bisschen vielleicht im Kopf zu haben, in diese Verbindung zu gehen, weil wenn wir ja dann in diesen Konflikt gehen und uns nur gegenseitig anschreien, ist ja nicht die Verbindung da, sondern diese Verbindung ist ja da, wenn ich verstehen möchte, warum macht dich das jetzt so wütend? Warum geht's dir gerade so traurig? Warum weinst du jetzt? Das da in eine Verbindung zu gehen. Das können wir, glaube ich, überall so als im Kopf, ne, als Glaubenssatz, Verbindung ist das Gegengift zur Entfremdung.
Ja, absolut. Verbindung ist die große, große Überschrift. Und es geht ja nie um die Milch oder was auch immer, den Fuß oder den typischen Klodeckel, der auf- oder zugeklappt ist, sondern es geht immer um das, was daran an Gefühl bei uns ausgelöst wird.
Und nicht in diese Spirale reinzukommen, in das Gefühl noch stärker reinzugehen. Weil du hast in deinem Buch wunderbar geschrieben, eigentlich ist so ein Gefühl immer nur so eine 90-Sekunden-Regel. Aber wir steigern uns so sehr in dieses Gefühl rein. Eigentlich nach 90 Sekunden sollte das Gefühl nicht weg, also doch kann man sagen, weg sein.
Genau, also diese 90-Sekunden-Regel, das beschreibt tatsächlich einen biochemischen Prozess der Ausbreitung eines Gefühls in uns. Das heißt, nach diesen 90 Sekunden sind diese biochemischen Signale, die Emotionen befördern und ausbreiten lassen, abgestorben. Und daher kommen diese 90 Sekunden, dass man sich sagen kann, wenn ich es schaffe, 90 Sekunden lang das Gefühl nicht zu füttern, heißt es da, also keinen neuen Anlass zu bieten, in das Gefühl reinzugehen, dann habe ich eine gute Chance, dass nach 90 Sekunden auf jeden Fall der Pegel deutlich abgeflacht ist. Und tatsächlich ist es so, ob jetzt 90 Sekunden oder nicht, aber klar, ein Gefühl hat eine Wellenform. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl wahrnehme und sehe, registriere, ob ich das jetzt in der Form ausdrücke oder nicht, ist da erstmal egal, dann wird das Gefühl auch wieder schwächer werden. Das kann ich mir zunutze machen. Also der zeitliche Hebel ist sozusagen der erste Hebel, den man sich anschaut, wenn man auch beispielsweise Probleme bei der Regulierung hat, wenn man zum Beispiel jemand ist, der schnell ausbricht, ja, und vielleicht auch Beziehungen oder vielleicht auch geschäftliche Verhältnisse dadurch in Gefahr bringt, dann ist diese zeitliche Komponente ein ganz leichter, total wirksamer Ansatzpunkt.
Schön, mit Blick auf die Uhr. Ich habe noch zwei Fragen, dann kommen wir nämlich zum Schluss. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass der Stellenwert einer der klassischen romantischen Beziehung du für sehr wichtig hältst für unsere Gesellschaft. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, brauchen wir aber vielleicht eine andere Vorstellung, weil oft ist es ja dieses, bis uns der Tod scheidet. Und manchmal sind ja solche Rollenbilder und solche gesellschaftlichen Erwartungen auch problematisch, weil man sagt, ich kann mich jetzt nicht trennen, weil wir müssen doch bis zum Lebensende zusammen sein und, und. Brauchen wir da einfach nur ein anderes Verständnis, schon die klassische romantische Liebe, aber dass die eben auch endlich sein kann und eben nicht dieses bis zum Tod uns scheide, sondern uns jedes Jahr, alle Jahre immer mal wieder fragen, sind wir noch da und passen wir noch zusammen? Also da muss ja auch irgendwie so ein Wandel vollzogen werden, oder? Also im Kopf dieses Verständnis, es ist kein Fehler, es ist kein Scheitern, wenn es eben nicht bis zum Tod geht.
Ja, absolut. Ich würde mich sogar das deutlich häufiger fragen als alle paar Jahre, sind wir noch in der Beziehung, die wir wollen? Also das ist eine wichtige Frage, nicht unbedingt täglich. Ich muss nicht
jeden Morgen aufstehen und
meiner Partnerin sagen, heute liebe ich dich 75%. Und das würde ich auch nicht empfehlen. Also zu viel Bauchnabelschau ist auch nicht förderlich. Aber ich halte die Erlangung von Freiheit in Liebesbeziehungen, die wir ja in der westlichen Welt haben, für unfassbar wichtig und bin da sehr dankbar für, dass wir nicht gesteinigt werden, wenn wir uns scheiden lassen. Und dennoch ist es natürlich so, dass je nachdem, wie fest und wie institutionalisiert eine Beziehung ist, dass eine Trennung eine gewisse Rechtfertigung offensichtlich von den Personen abverlangt. Also das ist zumindest das, was man so nachlesen kann. Ne? Menschen, die verheiratet sind, zusammen leben, Haus, Kinder, wie auch immer, die müssen irgendwie erklären, ja, warum denn? Ja? Und auf der einen, das ist einfach ein Spagat zwischen, auf der einen Seite ist etwas, was lange existiert hat, erhaltenswert. Eine Pflanze, die lange gewachsen ist, ja, um in meiner Pflanzenanalogie zu bleiben hier, die, das wäre schön, wenn die weiterleben kann, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch genauso wichtig und legitim zu sagen, wir haben viele Jahre oder einige Jahre gut zusammengepasst, wir haben uns schöne Zeit gegeben und vielleicht haben wir uns jetzt in unterschiedliche Richtungen entwickeln und jetzt geht jeder anderer Wege und dass das mit Sicherheit kein Scheitern oder in irgendeiner Form ein Unwerturteil über die Betroffenen aussagt.
Ja, die Abschlussfrage, Carlotta, ist bei uns immer, denn das Motto des Podcasts ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern anders machen. Also stell dir vor, du kannst auf einen Knopfdruck an alle Menschen, die in einer Beziehung sind vielleicht, also auf dieses Thema aufzugreifen, eine Nachricht rausschicken. Was würdest du dir wünschen, was wir zukünftig heute, was wir anders machen sollten? Gibt es da noch eine Sache, die du gerne zum Schluss platzieren möchtest?
Also ich finde das Motto total gut, nicht mehr machen, sondern anders. Es kommt ja auch in dem Buch vor, dieses Do Less Zitat von meiner Lieblingspaartherapeutin. Ich würde sagen, am ehesten den Blick auf die eigenen Gefühle schärfen, mit einer Offenheit und Neugier den eigenen Gefühlen entgegentreten, mit auch der nötigen Skepsis und dem nötigen Zweifel, ob das, was ich glaube zu fühlen, wirklich das ist, was ich fühle oder ob da nicht vielleicht noch was anderes sich dahinter verbirgt. Und mit diesem Schatz an Wissen, den ich dort finden kann, zu meinem Gegenüber zu gehen und die Jacke aufzumachen und den dort Einblick gewähren zu lassen.
Ja, schöner Abschluss, weil das ist Ich habe auch dein Buch gelesen, da gibt es so viele Impulse, aber ich fand das mit den Gefühlen so, habe ich ganz viel mit rausgenommen. Mhm. Und passend dazu, dein allererstes Buch sozusagen, womit du auch rausgekommen bist, ging es ja genau um dieses Gefühlsthema. Also wer da nochmal tiefer reinschauen möchte, du hast ein eigenes Buch über Gefühle geschrieben, aber dein aktuelles Buch, und genau darüber haben wir heute gesprochen, lautet, wenn es besser ist zu gehen, die Psychologie der Trennung. Also da kriegt man ein Gefühl für diese Gefühle, aber noch viel mehr für die Bindungsstile und Bindungstypen. Also wer da ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchte, große Empfehlung. Du arbeitest als Paartherapeutin in Berlin und Leipzig, machst aber auch Online-Sessions. Also wer mal mit dir in den Austausch gehen möchte, man findet alles unter Dr. Carlotta Welding.